auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Litprom-Podcasts auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Und heute reden wir über die Übersetzung eines Romans einer der spannendsten japanischen Gegenwartsautorinnen. Und zwar geht es um Hiromi Ito und ihren Roman Dornauszieher. Übersetzt hat es die Japanologin und Übersetzerin Irmela Hijiya Kirschenreit. Und ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Hallo.
Ich freue mich auch. Guten Tag.
Außerdem ist Katharina Borchert mit dabei. Sie ist Redakteurin beim SWR und Moderatorin, außerdem auch ja, Expertin für asiatische Literatur und meine Jurykollegin beim Weltempfänger. Und das ist die Bestenliste, auf der viermal im Jahr 7 Titel aus Lateinamerika, Afrika, der arabischen Welt und Asien empfohlen werden. Hallo Katharina.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Und mein Name ist Sonja Hartel. Und bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, würde ich kurz die Biografie von Hiromi Ito umreißen. Sie wurde 1955 in Tokio geboren und hat sich in den 1980er Jahren zunächst mit Lyrik einen Namen gemacht. Sie hat neue Themen und Sprechweisen in die japanische Lyrik eingebracht, sich dann aber auch dem Essay und der Prosa zugewandt. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und liest man über sie, findet man immer wieder ein Wort und das ist radikal. Seit 1997 lebt sie auch in den USA und reist zwischen den Kontinenten hin und her und das spiegelt sich auch in dem Buch wieder, über das wir heute reden werden, nämlich den Dornauszieher. Und das Buch erzählt von einer Frau, die ist im Alter von Hiromi Ito, sie heißt Hiromi Ito und ist eine berühmte Dichterin, die sich in einem ständigen Hin und Her befindet. Und zwar zwischen Japan, wo sie sich um ihre kranken und zunehmend pflegebedürftigen Eltern kümmert, und den USA, wo sie mit ihrem 30 Jahre älteren Ehemann lebt und auch ihre 3 Töchter sind, die auch Sorgen und Probleme haben. Und dieses Buch stand im Winter 2021 auf Platz 1 des Weltempfängers. Und damals schrieb Claudia Kramacek dazu, dass das Buch weibliche Alltagsverfügbarkeit beschreibe und zugleich ein Genre-Crossover erschaffe. Katharina, was findest du denn bemerkenswert an dem Buch?
Ja, weibliche Alltagsverfügbarkeit, das ist eine sehr treffende Beschreibung, denn Hiromi Ito oder die Figur in diesem Buch, die Hiromi Ito heißt und Hiromi Ito natürlich auch der Autorin sehr stark ähnelt, zerreißt sich, wie du schon sagtest, zwischen den USA, wo sie lebt, und Japan, wo ihre Eltern leben, die jetzt krank und alt werden. Sie ist tatsächlich immer unter Druck, sie ist immer unter Stress, sie rennt hin und her, hat zwischendurch einen steifen Nacken, ist ständig verschwitzt und völlig zerzaust. Und das ist genau auch das, was ich an diesem Buch total großartig finde. Es ist auf gewisse Weise schamlos wüst, es ist wild, es ist dabei wahnsinnig witzig und es ist irgendwie auch wogend, also zwischen den beiden Ländern hin und her wogend, aber auch zwischen den verschiedenen Familienmitgliedern hin und her wogend. Dann ist auch noch manchmal eine Tochter dabei. Also es ist ein witziges Buch, es ist aber gleichzeitig ein sehr, sehr tiefes Buch, denn es geht die ganze Zeit auch ums Sterben, es geht um Glauben, es geht um Trost, es geht um den Jizo von Sugamo, einen Bodhisattva, der ein Dornauszieher ist, der den Dorn aus der Brust und aus den Körpern zieht, also die Dornen, die Schmerzdornen sind, und Schmerzdornen haben wir ja alle in unseren Körpern. Also es ist ein Buch, das für mich eine sprengende Kraft hat, das einem auch die sorgenbeengte Brust geradezu aufsprengt. Also ich finde, es ist nicht nur toll, es ist sogar groß.
Okay. Und wie ist es bei Ihnen, Frau Hijiya Kirschenreit? Wie ergeht es Ihnen mit diesem Buch? Wie erging es Ihnen damals?
Ja, das ist eine ganz komplexe Geschichte, aber ich freue mich, ich staune, ich bin total begeistert über diese Beschreibung dieses Buches, der Wirkung. Das kann ich natürlich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich das auch so empfunden habe, dieses Wüste, dieses Heftige, dieses Leidenschaftliche und dieses, aber auch diese ganz unterschiedlichen Facetten, die das hat. Also für mich war dieses Buch eben auch von Anfang an eine ziemliche Herausforderung. Ich hatte Hiromi Itos, ich muss immer mich anstrengen, jetzt nicht Ito Hiromi zu sagen, weil das ist so, das in die Reihenfolge im Japanischen, aber egal, wie ich da rumstolpere. Ich meine Hiromi Ito, jedenfalls ihr Schaffen seit den frühen 80ern verfolgt, aber so richtig entdeckt habe ich sie dann in den frühen 90ern. Und dieses Buch, wo sie versucht, auch viele Stränge in ihrem Schaffen zusammenzubringen, das Poetische, das Erzählerische, das Autofiktionale, also es ist wirklich auch nicht ganz eins zu eins, darauf legt sie auch sehr viel Wert in dieser Beschreibung, also da sind viele Übertreibungen drin und sie macht uns immer wieder darauf aufmerksam, dass die Figur zwar genauso heißt wie sie, aber sie will ja Literatur schreiben und diese Literatur hat eine Komplexität, die, wie das so schön jetzt Katharina Borchert gesagt hat, auch was Sprengendes hat, eine Sprengkraft und ich habe gedacht, meine Güte, normalerweise übersetze ich ja nur immer ein Buch von einem Autor oder einer Autorin. Aber in diesem Fall, ich hatte schon früh in den 90er Jahren eine Auswahl aus ihrer Lyrik und Prosa mal auf Deutsch rausgebracht. Aber dieses Buch, das ist so herausfordernd, daran möchte ich mich versuchen. Und habe auch ziemlich lange mich damit rumgequält, bis ich meinte, dann eine Form gefunden zu haben, in der man es einer deutschen Leserschaft präsentieren kann. Also es war wirklich auch dieses total prickelnde, auch sehr, sehr für mich, ich kann es nur noch mal wiederholen, herausfordernde, die Schwierigkeit, die mich angezogen hat in der Überlegung, nee, das muss man auch auf Deutsch lesen können.
Also mir ging es bei dem Buch auch ähnlich. Ich war auch sehr begeistert davon und ich finde auch, es ist ja schon 2007 in Japan erschienen und man merkt es dem Buch gar nicht an. Also vielleicht in der Wahl der Gadgets, die die jüngste Tochter haben will. Also ein Tamagotchi möchte man halt heute nicht mehr haben. Das zeigt dann schon, welche Zeit es ist. Aber ich fand auch, es ist ein sehr heftiger, ein sehr unmittelbarer Text. Manches fand ich auch sehr komisch und ich bin hier am Tisch ja definitiv diejenige, die am wenigsten über japanische Kultur und Literaturgeschichte weiß. Und ich muss sagen, ich habe auch unglaublich viel gelernt in diesem Buch. Und also auf eine gute Art und Weise. Und Sie haben es schon angedeutet, dass es ein schwierig zu übersetzender Text ist. Und was ist es genau? Was macht diesen Text so schwierig?
Ja, da kann ich vielleicht gerade da einsetzen. Mir ist klar, dass vieles in der Gegenwartskultur ja inzwischen globalisiert ist und so. Also wir stolpern kaum noch über irgendwelche japanischen Sachen, wenn wir Futon hören oder Tatami oder Sushi oder so. Das kennt jetzt hier auch jeder. Aber es gibt trotzdem noch sehr viele Dinge, die einem dann überraschend unbekannt oder fremd sind und die manchmal auch eine Erklärung brauchen, weil die Art, wie man mit bestimmten Dingen umgeht, gerade auch so fundamentalen Lebensfragen, die jeden umtreiben, also Mutter sein oder Tochter sein, seine alten Eltern oder eben auch die Töchter, ihre eigenen Töchter im Verhältnis zu ihrer Mutter und so weiter. Diese Dinge, die sind einerseits ganz allgemein menschlich und trotzdem gibt es da ja immer kulturelle Faktoren drin. Und diese kulturelle Fremdheit, die kommt sogar auch in der Art, wie ja die Figuren dort sprechen, immer wieder auch schon, oder diese Differenzierungen, die es gerade nur im Japanischen gibt, die kommen auf der sprachlichen Ebene auch in diesem Buch sehr stark zum Tragen. Das wollte ich diesmal auch zeigen, denn normalerweise, wenn man ein erzählendes Werk, ein Stück aus dem Japanischen übersetzt, was von Alltag handelt, wo sich die Leute unterhalten, da ist dann natürlich einfach nur dieses, was im Japanischen trotzdem im Sprechen noch mitschwingt, zum Beispiel die Hierarchien oder das Verhältnis der Personen zueinander, was in der Grammatik und auch im Vokabular jeweils ganz ausdifferenziert ist im Japanischen, das kann man normalerweise ja auf Deutsch so nicht wiedergeben und das wird dann sozusagen in eine flüssige, geläufige deutsche Konversation übersetzt. Und hier war mir aber klar in diesem Buch, da gibt es so viele Stimmen und so viele unterschiedliche Tonfälle und Register. Ich wollte versuchen, einiges davon jedenfalls auch den deutschen Leserinnen und Lesern klar zu machen, zu übermitteln. Das kann man auf unterschiedliche Weise tun. Also wir haben eben nicht diese Differenzierung bei uns zwischen Männer- und Frauensprache. Also gut, die feministische Linguistik hat schon gesagt, es gibt auch ein Frausprechen hier oder so. Aber so aus geprägt und richtig systematisiert, wie zum Beispiel diese Gender-Sprechweisen, das ist was anderes als Gendern jetzt im Deutschen, aber dieses Mann, dieses Männer-Sprechen und Frau-Sprechen oder die Altershierarchien oder die sozialen Hierarchien oder die Soziolekte, das alles. Also das ist ein ganz farbiger Klang, der sich im Japanischen auftut. Und ein bisschen was davon wollte ich vermitteln. Aber das ist eben nur diese Alltagsseite. Und dann gibt es ja auch noch die literarische. Aber vielleicht gibt es dazu, zu diesem Alltagssprechen noch eine Rückfrage oder so? Ich weiß es nicht. Also, ich kann ja, ich will jetzt auch nicht monologisieren.
Nein, es ist ja zum Beispiel, wenn Sie sagen Rückfrage, also ich habe mich schon gefragt, wie überträgt man all diese Feinheiten ins Deutsche, zum Beispiel, wenn es allein um das Wort Ich geht, ja, was man im Japanischen auf bestimmt ein halbes Dutzend Arten sagen kann, je nachdem, ob man Mann ist, ob man Frau ist, wie man zu dem steht, mit dem man spricht, ob man eher unterlegen ist, ob man älter, ob man jünger ist und all das. Allein dieses Ich sagen oder auch das Ich mal weglassen, das ist ja dermaßen kompliziert. Wir haben im Deutschen immer nur ich. Wie macht man denn das?
Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Frage. Denn dann kann ich es konkret machen. Das ist ja das einfachste Beispiel. Aber im Grunde genommen ist da schon alles drin, was eben diese Komplexität ausmacht. Nämlich, es geht ja nicht nur darum, dass ich mich selber mit einer bestimmten Form von Ich situiere. Also zum Beispiel die Erzählerin, die spricht von sich als Watashi. Das ist eine eher weibliche, vornehmlich weibliche Form des Ich-Sagens. Sie ist nicht so formell wie Watashi. In offizielleren Zusammenhängen sagt man Watashi. Und wenn die jetzt andererseits auch oft in der dritten Person Ito, einfach sagt die Ito, die macht das und das, dann sind da schon Unterschiede drin. Und wenn es dann darum geht, wie das Gegenüber sie tituliert oder von sich selber spricht, zum Beispiel ihr Ehemann, im Ehestreit spricht der manchmal, das wird ja auch kurioserweise zum Beispiel auch über Telefon oder über E-Mails ausgehandelt, dieser Streit, dann spricht der im Japanischen, der ist natürlich ein britischer, in Amerika lebender Künstler, der sagt dann Ore. Ore ist so eine sehr raue, testosteronhaltige Sprechweise, die auch so ein bisschen auf Frauen runterguckt. Und das wird auch irgendwie ganz deutlich schon in dem Ton oder in dieser Wahl dieses Pronomens. Wenn der jetzt auf einer Party mit anderen zusammen ist und vor allen Dingen auch mit Amerikanerinnen zum Beispiel spricht, dann würde seine Ich-Form nicht als Ore, sondern höchstens als Boku. Das ist zum Beispiel das Ich, das der Murakami in seinen Romanen immer gerne benutzt. Ne? Boku oder auch mit Watashi oder so wiedergegeben. Ne? Und da schon auf dieser Ebene zeigt sich also, da ist schon eine große Farbigkeit drin. Ja, das ist schwer im wiederzugeben. Aber ich habe es zum Beispiel versucht, ihre kleine Tochter, die ist 10 Jahre alt, als sie jetzt ist zeitnah, das muss so 2006 gewesen sein, als sie sie mitnimmt auf eine längere Zeit nach Japan, da hat sie vor, ein paar Monate da zu bleiben, um sich mal gründlich auch um ihre Eltern zu kümmern. Und sie hat relativ viel Aufgaben auch in Japan auszufüllen. Und die kleine Tochter soll dort in die Schule kommen und soll sich an richtiges Japanisch gewöhnen, weil sie das nur in USA zu Hause im Esstisch rummacht oder so und sonst nicht. Und die kleine Tochter, die hat natürlich Amerikanisch als Muttersprache. Und die sagt dann zu ihr Mami. Und die Hiromi, die Ito, die spricht sie an, wenn sie mit ihr Japanisch spricht, dann sagt sie, von sich spricht sie als Okasan. Und dieses Kind sagt dann auch zu ihr Okasan, jedenfalls also Mutter. Das ist die Rolle, in der die beiden also miteinander kommunizieren. Aber da gibt es Stellen, wo dann dieser Wechsel ganz plötzlich ist. Also Mami einerseits, aber dann switcht das und dann kommt wieder Mutter. Und ich habe diesen Wechsel wiedergegeben im Deutschen. Und das ist ein bisschen befremdlich, weil man denkt, warum sagt dieses kleine Mädchen Mädchen jetzt Mutter zu ihr und manchmal eben nur Mama. Mama ist jetzt die japanische Form von Mami. So, also alles ganz komplex, aber jedenfalls schon in diesen, auf diesen alltäglichsten, oberflächlichsten Ebenen zeigt sich schon, das ist alles schön ausdifferenziert. Manchmal kann man es im Deutschen wiedergeben, manchmal nicht.
Und das Interessante ist an dieser Ich-Form ja auch oder an der Diskussion über das Ich, weil es sich ja auch um einen Ich-Text handelt, der in der japanischen Literatur sehr wichtig ist, einen großen Stellenwert hat.
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil der Roman ja schon auch so ein bisschen mit der, also für mein Empfinden, mit der Autofiktion spielt, die wir jetzt weltweit gerade haben, insbesondere von Autorinnen. Und da ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, inwieweit ist denn dieses Ich oder dieses Autofiktionale in der japanischen Literatur verbreitet?
Das ist eine interessante und für mich sehr schöne Frage, weil ich mich nämlich mal sehr intensiv genau mit dieser Form befasst habe. Das war in den 70er Jahren, sorry, das ist schon lange her, aber damals ist mir eben aufgefallen, dass es im Japanischen dieses spezielle Genre gibt, Shishosetsu. Wörtlich übersetzt heißt es Ich-Erzählung oder Ich-Roman. Aber es ist zu einer Form geronnen, das kam Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Kontakt mit der westlichen Literatur, speziell dem Naturalismus, wo es darum ging, die nackte Wahrheit, die reine Wahrheit abzuschildern. Und die Vorstellung war, die kann ich am besten erfassen und ergreifen, wenn ich sozusagen von mir aus meine Welt schildere und aus meiner Perspektive. Und dieser sogenannte Ich-Roman, ich sag lieber eher dieses japanische Wort Shishosetsu, weil es eine spezielle Gattung ist, und Ich-Roman im Deutschen ist jetzt einfach nur die Form der Ich-Erzählung. Aber dieser japanische Ich-Roman, der hat eine bestimmte Leseweise auch etabliert im ganzen 20. Jahrhundert schon, ist sehr populär geworden, hauptsächlich eher von Männern genutzt und trotzdem literarisch affine Personen, die verfolgen das Leben dieser seinerzeit eben auch wichtigen, prominenten Schriftstellerfiguren über die Literatur. Und die setzen dann voraus, die Leser kennen ja mein Leben und die Leser sind dann aber auch fixiert darauf, dass alles wirklich der Wahrheit entspricht. Und die nageln die darauf fest zum Teil. Und also diese Identität von ich Erzähler, von Protagonist und von sozusagen dem Thema des Ganzen. Es geht eigentlich nur um diesen engen Horizont des eigenen Lebens. Das hat sich in Japan sehr stark herausgebildet und ist auch stark kritisiert worden und gesagt, also das ist jetzt, ist ja gar keine Welthaltigkeit drin und so weiter in der Nachkriegszeit eher. Aber was Ito macht, greift auch auf diese Leseweisen und so weiter unwillkürlich zurück, weil das ist im japanischen Lesemodus irgendwie verankert, dass man immer versucht, da Anknüpfungspunkte zu finden in der Biografie. Aber sie geht noch viel radikaler vor und für mein Gefühl ist das eigentlich kein Shishosetsu. Ich habe das Selbstentblößungsrituale genannt. Das macht sie aber mit einer Radikalität, weil das ja vorhin auch ein Stichwort war, ne? Diese Radikalität der Selbstentblößung treibt sie nochmal auf die Spitze in einer, wenn man so will, schamlosen, wirklich zum Teil auch schockierenden Art und Weise, die uns immer wieder erschreckt und aber auch japanische Leser. Und jetzt noch ein Satz vielleicht zu dem, es ist ja tatsächlich eine ganz spannende Geschichte, dass in der letzten Zeit, vielleicht seit über 10 Jahren schon, diese Selbstentblößungsgeschichten, also die Autofiktion in Europa im Westen auch so stark rezipiert wird und so produktiv geworden ist, ob man jetzt nach Norwegen guckt oder nach USA oder hier auch die Geschichten vom eigenen Leben, das hätte ich damals mir nie vorstellen können. Ich dachte immer, meine Neugier war, was interessiert die eigentlich daran. Für mich waren viele dieser japanischen Selbstentblößungsgeschichten irgendwie total weinerlicher Alltag und immer so klein und so weiter. Und ich dachte, das kann ja nie auf Interesse in Europa stoßen. Und jetzt geht es in Europa und in europäischen Sprachen, in westlichen Sprachen auch sehr stark um dieses. Das ist eine interessante Konvergenz.
Also ich gebe Ihnen da recht, und das ist ja augenblicklich ein dicker Trend, auch in der deutschen Literatur, deutschsprachigen Literatur, über sich selbst zu schreiben, also autofiktionales Schreiben, vielleicht sogar autobiografisches Schreiben. Dieses Shishusetsu aus Japan sind keine Autobiografien im strengen Sinne. Sie versuchen auch gar nicht, das ganze Leben zu beschreiben, also von der Wiege bis zum Grab sozusagen. Naja, das kann man nicht selber machen, aber also nicht von vorne bis da, wo man gerade steht, sondern greifen sich eigentlich einzelne Punkte heraus. Und ich finde auch das gerade bei Hiromi Ito so enorm. Sie erzählt zwar auf gewisse Weise schamlos von sich, sie erzählt von ihren Krankheiten, von ihrem ganzen Schwitzen bei der Rennerei, sie erzählt von der Abtreibung oder den Abtreibungen, die sie hatte, sie erzählt vom Sex, sie erzählt davon, wie sie ihrem Mann Geschwulste ausdrückt und all diese Dinge, also die wirklich sehr körperlich sind und über die man vielleicht sonst eher hinweggeht und das nicht so gern so auserzählt. Aber im Grunde bleibt der Roman ja nicht dabei stehen, jetzt einzelne Elemente des Alltags auszuerzählen, sondern es geht hier um etwas ganz anderes. Es geht ums Sterben im Grunde, es geht um Vergänglichkeit, es geht auch um Trost und um die Frage, also was tröstet mich jetzt? Gibt es einen Glauben? Die Hauptfigur Hiromi Ito sagte mal, ich habe keinen Glauben. Gleichzeitig ist der Roman und ihr ganzes Welt in der Weltsein durchdrungen von buddhistischen Überlegungen und auch diese starke Angezogenheit vom Jizo, von Tsugamo, also auch der ja ein Tröster. Also es ist im Grunde, ich finde, es ist ein Roman auch über Transzendenz, der vom Alltag ausgeht, ja, und von all diesen kleinen naturalistischen Beschreibungen, aber eigentlich ist es auch vielleicht sogar ein Ideenroman.
Ja, also ich kann es nur unterstreichen, dass dieser Roman diese anderen Seiten auch hat und dass dieses sehr realistische und zum Teil etwas schockierende Beharren auf diesen unangenehmen Details auch des Alltags, das ist eingebettet. Ich würde auch sagen, sie unterscheidet sich auch von den typischen japanischen Ich-Erzählungen davon, dass sie selbst so einen gewissen Abstand zu sich selber hat. Sie betrachtet sich in gewisser Weise auch als einen Testfall, nur ein Beispiel, sie experimentiert gewissermaßen mit ihrem Leben und schaut, wie das geht. Sie ist gleichzeitig aber auch mittendrin in dem Schlamassel. Und da kommt das dann, die Suche nach, ja, Rettung, auch nach Bändigung der Wut, die in einem drinsteckt. Und die Wut, die erkennt sie in vielen, da gibt es ja viele Episoden, wo sie älteren Frauen begegnet oder überhaupt Frauen begegnet, von denen sie dann erkennt, oh, die haben alle auch eine große Wut im Bauch. Woher kommt die Wut? Manchmal wird das deutlich, auch in ihrem eigenen Leben. Und dann ist sie vielleicht auch mal ein bisschen ungerecht gegenüber denen, mit denen sie eng zusammenlebt. Aber das Ganze hat wirklich tatsächlich auch diese übergeordneten Fragen. Wie ist das? Was ist ein gutes Leben? Oder wie kann ich ein gutes Leben führen? Und was wird aus mir, wenn ich immer älter, gebrechlicher werde? Sie beobachtet das an ihren Eltern, sie beobachtet es zum Teil auch an ihren Tieren. Und dieses Werden und Vergehen, was sie nebenher auch beobachtet, und das Buch hat ja auch interessanterweise viele Episoden, wo so Nature Writing reinkommt. Das ist auch so ein Aspekt, ne? Wo klar wird, sie schöpft auch sehr viel Kraft und Inspiration aus der Beobachtung der Natur und die Übergänge zwischen menschlichem, tierischem und organischem insgesamt und inorganischem, die werden zum Teil auf sehr wogende Weise, dieses Wort fand ich auch sehr schön, auf sehr fließende Weise überschritten, diese Grenzen. Und das alles macht das Ganze zu einer so komplexen Erfahrung. Ich glaube, die Erlebnisse, die wir mit diesem Roman haben können, sind besonders vielfältig, weil der Witz ist drin, der Humor ist drin, das Groteske ist drin, die Wut ist drin, aber eben auch die Suche nach dem, wie komme ich denn aus meinen Problemen raus? Und da kommt das Transzendente rein. Buddhismus ist das Stichwort gewesen, ne?
Und sie sucht ja ganz viel in der Kulturgeschichte und in der Literatur und sie arbeitet viel mit Zitaten und Verweisen. Und in der deutschen Übersetzung, in ihrer deutschen Übersetzung gibt es ja zwei Arten von Anmerkungen. Es gibt einmal welche in eckigen Klammern, mit denen Zusätze von ihnen markiert sind. Also beispielsweise erklären sie einmal, dass das und das ist eine wichtige japanische Zeitung. Und dann gibt es noch Begriffe und Zitate, die mit einem Asterix gekennzeichnet sind, also mit so einem Sternchen. Und wie haben Sie überhaupt entschieden? Was erklären Sie nicht und was erklären Sie wie?
Ja, ein ganz langer Prozess. Also ich habe ja tatsächlich schon 2008 angefangen, das zu übersetzen und habe immer wieder drüber nachgedacht, wie viel kann ich denn der deutschen Leserschaft überhaupt zumuten von diesen vielen Dingen, die ich im Laufe der Zeit auch zum Teil erst entdeckt habe. Also es gab ganz viele Durchgänge und dann die Überlegung, wie kann ich daraus ein immer noch einigermaßen gut lesbares Lesestück für ein deutsches Publikum entwickeln, was trotzdem etwas von dieser Vielschichtigkeit zeigt. Und ich habe andererseits auch ziemlich radikal versucht, jetzt mal ganz nah am japanischen Text zu bleiben. Und da ist mir auch die Entwicklung der letzten Jahre ein bisschen zur Hilfe gekommen. Auch die Debatten zum Beispiel über Migration und über kulturelle Fremdheit, über Transkulturalität, aber auch die MeToo-Debatte zum Beispiel. Dadurch, glaube ich, ist auch in Deutschland das Leserpublikum sehr viel aufgeschlossener geworden für Fremdheit in literarischen Texten, für vielleicht auch sonst eher abgelehnte Sachen, dass man also meinetwegen Wörter im Original stehen lässt. Also ich wundere mich jetzt, dass man auch deutsche Romane zum Teil mit japanischen Wörtern überschreiben kann. Also das fließt ja sogar auch in das deutsche Schreiben über, dass man inzwischen so, wenn man so will, globalisiert ist kulturell auch, dass man das erstmal akzeptiert. Ein deutscher Roman hat auch einen japanischen Titel, Kintsugi oder sowas.
Also Hikikomori gibt es.
Hikikomori oder Bonsai oder wie auch immer. alle solche Sachen. Ne? Und deswegen fand ich es dann auch leichter und der Verlag hat da mitgemacht. Ich wollte also möglichst den Rhythmus, den Tonfall und so etwas alles im Japanischen erhalten und auch die sozusagen die Auslassungen, die Ellipsen, das, was sie nicht für die japanischen Leserinnen erklärt, was die vermutlich aus dem Kontext erschließen können, aber deutsche Leserschaft nicht. Ich dachte aber, ich mache es jetzt mal nicht so, wie es die amerikanischen Übersetzer meistens machen und wie es auch sonst oft üblich ist, dass man einfach Einschübe reinschmuggelt zur Erklärung, sondern dass ich diesmal selber, deswegen wird das einmal angemerkt, alles, was in eckigen Klammern steht, ist meine Erklärung. Dann versuche ich es so knapp zu halten mit der Erläuterung, die man vielleicht als deutsche Leserin braucht, dass ich das in eckigen Klammern hinzufüge, aber es soll auch nicht so furchtbar stören und kommt nicht so oft vor. Aber wo ich denke, es ist schon sehr hilfreich, wenn ich noch mehr Hintergrund habe, dann setze ich einen Asterisk. Und dann kann man hinten auf mit der Seitenangabe nachgucken, okay, also dieser Honen, das bedeutet das und das, oder dieser Städtename, der hat noch so und so viele Assoziationen und so weiter. Und da habe ich gehofft, man muss das auch nicht alles so wie so ein Archäologe jetzt ausgraben. Und ich habe auch versucht, es so zu halten, dass es noch halbwegs gut lesbar ist, aber ein bisschen von diesem Klangreichtum, von diesem Anspielungsreichtum, von diesen literarischen Assoziationen und so, habe ich dann doch auch in das Nachwort und auch in die Anmerkungen gepackt.
Ich fand es unglaublich hilfreich beim Lesen. Wie ging es dir, Katharina?
Ja, ich fand es auch hilfreich. Ich bin auch über das Nachwort insbesondere sehr dankbar gewesen. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr aussagekräftig. Und ich habe mich genau das auch gefragt. Also wie findet man all die Anspielungen? Denn Hiromi Ito hat ja in ihrem Originaltext sicherlich nicht überall ein Sternchen dran gemacht und geschrieben, wo sie es her hat. Also dann sind das teilweise auch einfach nur mal so halbe Liedzeilen von irgendwo. Also das muss dann anklingen oder es klingt halt nicht an. Aber wenn Sie sagen, Sie haben schon 2008 mit der Übersetzung begonnen, das Buch ist im Original 2007 erschienen. Bei uns erschienen ist es dann, also ist die Übersetzung 2021. Das heißt, Sie waren 13 Jahre sicherlich nicht vollständig. Sie waren auch an der Uni und haben noch viele andere Sachen gemacht. Aber Sie waren damit sehr lange beschäftigt und Sie haben auch mit der Autorin viel gesprochen, nicht wahr? Vielleicht hat die auch Hinweise gegeben?
Also ja, durchaus. Ich war auch dann in der Schlussphase mit ihr im Kontakt, um mich abzusichern. Bei manchen Dingen habe ich sie gefragt, habe ich das jetzt richtig zugeordnet? Und also das ist komplex. Vielleicht sollte man noch erklären, dass die Autorin selber diese vielen Anspielungen für ihre japanische Leserschaft teilweise andeutet, aber nur indem sie am Ende jedes Kapitels sagt, ich habe mir Stimmen geliehen aus und dann kommt meinetwegen die japanische Mythologie aus dem 8. Jahrhundert, wird der Titel genannt, aber das steht jetzt nicht aus der Szene sowieso, auf der Seite in der Ausgabe sowieso oder so. Oder ich habe mir eine Stimme von Kafkas Verwandlung benutzt und dann kann man aber als Leser durchaus noch stutzig sein. Wie bitte? Kafka kommt da vor? Mhm. Und habe ich gar nicht gemerkt.
Mhm, wo denn?
So. Wo denn und wie denn? Und dieses ist ja natürlich auch ein spannendes Spiel. Viele japanische Leserinnen und Leser haben solche Dinge jetzt überlesen. Die haben jetzt gar nicht geguckt, was da immer am Ende steht, was da alles als Zitat angegeben wird. Und manchmal spielt sie auch damit. Also dann sagt sie, ich habe mir Stimme aus der Märchensammlung von sowieso und so weiter geliehen. Und ja, und so weiter, sagt sie dann. Mhm. Oder sie korrigiert sich auch manchmal selber in diesen Schlussbemerkungen, so dass man dann weiß, okay, das ist alles ein hochartifizielles Spiel. Ja, wie findet man das? Also man merkt manchmal, der Tonfall, der ändert sich mittendrin im Satz. Also da gibt es zum Beispiel eine ganz, ganz wahnsinnig komische Szene, wo sie im Eheklinch liegt mit ihrem Mann. Sie sind jetzt beide in USA, also sie ist jetzt nicht in Japan, sondern die sind zu Hause und haben sich ständig in der Wolle. Und die haben jetzt gerade einen neuen Sittich bekommen, der war so einsam und dann hat sie versucht, ein Weibchen zu finden. Sie sind jedenfalls in der Phase, wo sie sich kennenlernen und die schnäbeln und die sind ganz liebevoll miteinander. Und dann schildert sie, wie das Ehepaar das beobachtet, wie die miteinander turteln. Und in dieser Turtelszene heißt es dann plötzlich, ei, welch vortrefflicher Mann, sagt dieser Vogel. Hey, ich bin ein Vogel, du bist auch ein Vogel. Und dann plötzlich, ei, welch vortrefflicher Mann. Mhm. Und dieser Vogelmonolog oder Dialog, wo dieses vorkommt, dieses ei, welch vortrefflicher Mann, das ist ein Zitat aus dieser japanischen Mythologie, wo das Götterpaar Izanagi und Izanami zum ersten Mal zusammenkommen und dann andere Götter gebiert und so weiter. Und darüber so, über sowas liest man natürlich sofort hinweg, aber das ist ja das Praktische am Übersetzen. Ich muss ja alles Wort für Wort durchgehen und dann stößt mir das am ehesten auf. Aber manche Sachen sind tatsächlich so unscheinbar. Da habe ich versucht, sie durch Kursivierung hervorzuheben. Manchmal, also die war auf dem Dichtertreffen und sie fährt nach Hause mit anderen zusammen im Auto und die sind auch so erfüllt, haben selber Dichterlesungen auch zum Teil mitgestaltet bei diesem Treffen und ihnen klingen auch immer noch diese Frühlingsgedichte und draußen ist auch Frühling im Ohr und dann gibt es eben einzelne Wörter aus diesen Frühlingsgedichten dieses Dichters, die sie zitiert haben, die dann auch in ihren Unterhaltungen vorkommen. Und manchmal versuche ich das dann deutlich zu machen, indem ich das durch Kursivschreibung hervorhebe. Dann hat man wenigstens manchmal so einen Eindruck, wo das alles versteckt ist. Aber ich muss sagen, zum Teil oder zum größten Teil hat mir auch Hiromi bestätigt, die japanischen Leser kriegen das auch gar nicht mit.
Und ich glaube, man muss auch sagen, das ist tatsächlich auch quasi ein Angebot eines Spiels, das die Autorin macht. Das ist nichts, man muss da sich darauf nicht einlassen und man muss auch nicht, also man muss diesen Roman nicht lesen und alles einzeln entschlüsseln, sondern der funktioniert auch rein als Roman. Ich fange ihn an zu lesen und lese ihn von vorne bis hinten. Ganz wunderbar, finde ich.
Er ist absolut eine Spielwiese, das finde ich auch. Also genau, man kann, wenn man viel weiß und viel wissen möchte, kann man viel drin finden. Man kann ihn aber auch wirklich einfach nur in voller Begeisterung lesen und diese Ehefrau und Mutter und Tochter natürlich alternder Eltern begleiten. Ja, finde ich auch. Ein tolles Spiel finde ich auch, ist sicherlich für die japanischen Leser, Sie haben das in Ihrem Nachwort angedeutet, dass sie im Japanischen manchmal auch ins Katakana-Schriftsystem wechselt. Das ist ja eigentlich ein Silbensystem, das nur für Fremdwörter gebraucht wird, also gar nicht so oft vorkommt, immer nur in einzelnen Worten. Und wenn sie dann ganze Passagen in Katakana schreibt, um sie besonders hervorzuheben, ist das natürlich auch ein wahnsinnig tolles Spiel, das sich ins Deutsche wahrscheinlich nicht übertragen lässt, weil wir leider nur die lateinische Schrift haben. Wie schade, dass wir nicht mehrere Schriftsysteme haben. So ein Mist.
Ja, aber das ist das Schöne und das konnte ich wenigstens im Nachwort andeuten, dass es auch noch solche Differenzierungsmöglichkeiten im Japanischen gibt, wo man dann sozusagen den Tonfall, diesen härteren, diesen stärkeren, auch überhaupt die Betonungen dann auf diese Weise mitliest und mit im Ohr hat beim Lesen. Wir können das natürlich auch mit Kursiv oder mit anderen Font wählen oder so machen, aber im Japanischen ist es wirklich schon in der Grundschrift dann mit angelegt, dass man all diese Alternativen hat. Und übrigens, wo sie auch diese Möglichkeiten der japanischen Schrift auch ausnutzt, das fand ich auch ganz süß, da habe ich zuerst auch sehr oft drüber hinweggelesen, als sie die von den mühsamen Leseversuchen ihrer japanischen Tochter erzählt, die jetzt gerade eingeschult wird. Und die schreibt dann Schule, das Wort Schule zum Beispiel, nur mit einem Kanji. Gakko heißt Schule auf Japanisch und sind zwei sino-japanische Zeichen, Gakko. Und nur das erste hat sie schon gehabt, das kennt sie. Das zweite noch nicht, dann weicht sie eben in Silbenschrift aus. Und so kann sie dann die Perspektive ihrer Tochter auch wirklich in diesem Text wiedergeben. Also all diese Spielereien, es sind wirklich Spielereien und wie gesagt, ich konnte es dann zumindest rüberbringen, im Nachwort darauf aufmerksam zu machen, aber das alles geht normalerweise bei uns ja ganz unter und ich muss auch immer wieder sagen, man liest so schnell darüber hinweg, dass es leicht auch einer japanischen Leserin nicht unbedingt auffällt, aber es ist drin und man kann auch seine Freude daran haben, an solchen Spielereien.
Ich würde so zum Abschluss unseres Gesprächs gerne nochmal auf Hiromi Ito als Autorin zurückkommen, denn Sie kennen sie ja schon lange. Sie haben die erste Übersetzung von ihr weltweit gemacht. Das heißt Mutter töten, ist eine Auswahl an Gedichten und Texten und die ist 93 erschienen. Und wir reden ja so seit einiger Zeit hierzulande auch viel über dieses Ungleichgewicht von Autorinnen und Autoren innerhalb der Literaturlandschaft, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und da würde mich tatsächlich interessieren, wie ist das in Japan, in der japanischen Literatur?
Es ist tatsächlich so, dass das weibliche Schreiben auch in der japanischen Literaturgeschichte immer hervorgehoben wird. Man verweist dann auf die Blütezeit der klassischen japanischen Literatur in der höfischen Zeit, wo man sagt, die interessantesten und die wichtigsten weltliterarischen Werke, die Geschichte von Prinzen Genji zum Beispiel, von Murasaki Shikibu und anderes, das sind alles Autorinnen und vergisst dann darüber, dass die in der Zeit nach dem 12., 13. Jahrhundert auch ziemlich untergebuttert waren und in der Moderne schon ganz früh gab es wichtige weibliche Stimmen. Und auch die japanische Lyrik oder die japanische Erzählliteratur hat ganz wesentliche und frühe Impulse auch von vielen Autorinnen bekommen, die aber immer noch bis in die Nachkriegszeit hinein als Randerscheinungen dann betrachtet wurden. Und deswegen war auch das Image der japanischen Literatur hier in Europa ja bis in die 1980er Jahre nur sozusagen männlich geprägt von den großen alten Männern. Das sind wunderbare Autoren, aber wie gesagt, die weiblichen Stimmen waren oft sehr viel radikaler und experimenteller. Und das Tolle ist, das hat vielleicht in den 80er Jahren eingesetzt. Ich habe dann auch versucht, die ersten Autorinnen hier bekannter zu machen, dass das jetzt einen Durchbruch gegeben hat. In Japan selber gibt es natürlich auch immer noch das Establishment, das irgendwie ein bisschen die japanischen Autorinnen weniger wichtig nimmt, aber mehr als die Hälfte der Literaturpreise insgesamt und vor allen Dingen auch der wichtigen geht inzwischen an die Autorinnen. Und man sieht es ja hier auf dem Buchmarkt sehr viel. Viel mehr, glaube ich, wird, also jedenfalls ist es meine Wahrnehmung, inzwischen von Frauen übersetzt. Und Hiromi Ito selber sitzt natürlich auch in Literaturjuries drin. Die ärgert sich dann manchmal oft über die Verkalktheit ihrer Kollegen dort und dass sie sich manchmal nicht durchsetzen kann. Aber da gibt es einen großen Wandel und das hat eben auch mit globalen Strömungen zu tun und ist, glaube ich, eine gute Entwicklung, weil man dann sehen kann, ja, die Lebenswelten sind von Männern und Frauen sind in Japan wahrscheinlich immer noch etwas stärker getrennt als hier, aber man ist offener geworden, man ist neugieriger geworden und man macht auch nicht mehr diese Zuschreibungen, dass zum Beispiel eine Frau nicht authentisch über einen Mann schreiben kann oder umgekehrt. Und das alles ist im Fluss und insofern ist es eine ganz spannende Zeit.
Ich habe jetzt natürlich gerade, als Sie sprachen, an Yoko Tsushima gedacht. Ihre Folge aus einer Literaturzeitschrift Räume des Lichts, die dann zu einem Buch zusammengebunden wurden, erschien schon 78, 79 und ist jetzt ins Deutsche übersetzt worden. Sie ist ein bisschen älter als Hiromi Ito, aber trotzdem ist es auch eine Frau, die schon in den späten 70er Jahren über ihr Leben als getrennte, dann geschiedene Frau schrieb in Räume des Lichts zusammen mit einer kleinen Tochter ein fantastisches Buch. Also so ehrlich, so nah dran, wie es mich wirklich überrascht, das aus Japan zu lesen. Aber auch das wird bei uns jetzt erst entdeckt nach und nach und völlig zu Recht. Das könnte ich anfügen, aber
ja. Also es ist auch ein wunderschönes Beispiel. Also Tsushima, weil es gerade auch die Autorin ist, aus einer Generation, die selbst in Japan auch ein bisschen übersehen wird. Ich war fasziniert, als ich angefangen habe, in größerem Umfang japanische Gegenwartsliteratur zu lesen in den 80ern, wie innovativ und wie radikal, ich muss immer wieder dieses Wort radikal auch benutzen, die Autorinnen schon in den 60er Jahren geschrieben haben. Deswegen habe ich zum Beispiel so jemanden wie die Taiko Kono übersetzt oder auch die Fumiko Enchi, die ist an der Oberfläche sehr viel traditioneller und sehr provokant, weil sie scheinbar so ein sehr konventionelles Frauenbild zu unterstützen scheint. Aber in Wirklichkeit ist da diese Wut und auch sind da sehr viel Rachegedanken dann unterschwellig krimiartig in ihren Büchern versteckt und man muss dreimal schlucken und ist wirklich schockiert beim Lesen. Das sind Seiten der japanischen Literatur, die mit einer Offenheit, die es damals hier auch überhaupt noch nicht gegeben hat, die nicht denkbar war, auch mit pornografischen Qualitäten, wie man sie damals so jedenfalls eingestuft hätte, die eine frische und eine neue Sicht auf die Welt und auf das Leben bieten, wie wir es jetzt dann auch noch endlich entdecken können, auch mit den Übersetzungen von Tsushima. Und von der Ito wird es natürlich auch noch weitere Bücher auf Deutsch geben.
Ja, dann gibt es ja eine ganze Menge, worauf wir uns freuen können.
Und auf jeden Fall.
Ich bedanke mich jetzt erstmal für dieses schöne Gespräch.
Gern geschehen.
Ich danke Ihnen.
Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlt ihn weiter, bewertet, kommentiert ihn. Und falls ihr Kommentare habt oder Feedback oder Fragen, erreicht ihr uns unter litprom@buchmesse.de und all diese Informationen stehen auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds im Rahmen des Programms Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dann!